Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spazieren wir wieder zusammen durch den Herbstwald. Und vielleicht berichte ich euch erstmal eine schöne Neuigkeit. Und zwar hat unsere Wildkamera ein kleines Video eingefangen von einer jungen Wildkatze. Also unsere in Anführungszeichen Wildkatze hat anscheinend wieder Nachwuchs bekommen. Also letztes Jahr haben wir ja schon im Forsthausgarten eine Viertelstunde lang eine junge Wildkatze gefilmt und dieses Jahr ist schon wieder eine junge Wildkatze drauf. Also das scheint mit dem Nachwuchs zu klappen. Also ganz eindeutig eine junge Wildkatze. Die sind im Übrigen ja auch vielfach alleine unterwegs. Also schon von frühester Jugend an, die werden alleine gelassen. Deswegen soll man ja junge Katzen, also wenn die relativ frisch geboren sind, nicht einfach einpacken, weil man denkt, die sind herrenlos, also im Wald nicht. Ne? Die sehen, wenn sie ganz jung sind, übrigens so aus wie eine getigerte Hauskatze, eine Junge. Aber das verwäscht dann mit der Zeit. Also unseren Anführungszeichen Junge hier, die hat jetzt im Oktober praktisch keine Seitenstreifen mehr, obendrauf noch. Und am Hals wie so einen leichten Ring, auch ganz typisch. Und die ist eben allein neugierig unterwegs. Das heißt aber nicht, dass sie alleine ist. Die hat schon noch Kontakt zur Mutter. Ja, jedenfalls große Freude. Also hier ist in Sachen Wildkatzen einiges los. Und bevor wir heute mal zum Hauptthema kommen, da geht es nämlich nochmal um die Blätter und einige komische Mythen, stehe ich hier unter dem Baum unter dieser alten Buche, der die Hälfte der Krone weggebrochen ist. Vielleicht erinnert ihr euch, wann ist das passiert? Ich glaube, ich überlege gerade, war das dieses Jahr im Frühjahr, im März, Februar, bei einem starken Wind? Könnte sein. Ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall hängt die immer noch an so einem, die ist komplett abgebrochen, aber die stützt sich auf so einen Rest der Krone auf dem Stumpf. Und der Großteil der Krone lehnt gegen einen anderen Baum, der auch schon ein bisschen schief gedrückt ist, also eine andere Buche. Und ich denke jedes Mal, weil wenn ein bisschen Wind geht oder auch stärkerer Wind, die kommt runter. Aber nein, sie kommt nicht runter. Stattdessen ist dieser abgebrochene Stamm und auch das untere Teil schon von Pilzen besiedelt. Also in dem Fall hier vom Zunderschwamm sieht man ganz deutlich überall diese Teller rausgucken. Für den Baum ist das immer ein schlechtes Zeichen, ne? Weil der zersetzt sich innen drin. Ne? Das sind ja nur die Fruchtkörper, die da rauskommen. Ja, also innen drin ist überall schon der Zunderschwamm aktiv. Der Specht hat schon jede Menge Löcher reingeschlagen. Aber die andere Seite der Buche, die ist noch schön grün und vital. Und ich habe immer ein bisschen Schiss, unten drunter durchzulaufen, weil ich denke, die kommt ja wohl nicht gerade jetzt runter. Das ist halt so ein Weg, der läuft ja in der Handkante lang. Da kann man schlecht außen rumgehen. Ja. Ich glaube, ich mache es, riskiere es aber jetzt trotzdem mal. Achtung, Trommelwirbel. Drrrt. Okay, hat geklappt. Und damit stehe ich dann vor der Buche aus dem Buch Buchenleben, die hier auch so ganz, ganz langsam an Altersschwäche stirbt. Aber die ist auch gut durch den hier bei uns doch sehr, sehr trockenen Sommer gekommen. Also immer wieder faszinierend, wie Bäume kämpfen. Also die sieht, ne? Sieht nicht schlechter aus als letztes Jahr. Doch, cool. Das freut mich. Gut, damit kommen wir mal zum Hauptthema, zum Laub. Und zwar, klar, es ist natürlich jetzt das typische Herbstthema. Unsere Laubbäume verlieren ihr Laub. Und man liest dann immer wieder komische Sachen. Zum Beispiel beim ansonsten sehr geschätzten Deutschen Wetterdienst, das war nur so eine Randbemerkung, dass, da ging es, glaube ich, um Indian Summer und, Moment, da hinten, ruft gerade ein Schwarzspecht. Das ist der Flugruf, dieses Krü, 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 Krü. Hör noch mal. Ah, jetzt ist er weg. Da. Weiß nicht, ob er zu uns kommt. Krü, 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 Krü. Ja, ich wollte eigentlich was über das Laub sagen, aber das ist halt ein Waldspaziergang, ne? Ah, der Sitzruf. Jetzt sitzt er. Yeah. Sehr schön, vielen Dank. Da weiß man, aha, der Schwarzspecht ist gelandet. Unser größter einheimischer Specht, krähengroß, an schöne alte Wälder gebunden. Aber in so einem stehen wir jetzt hier ja zum Glück. So, ich bewege mich mal weiter hier und hoffe, dass wir den Schwarzspecht nicht aufscheuchen. Aber der ist schon, na, so vom Hören her, würde ich mal sagen, so 200-300 Meter weg. Ah, da. Da ruft er nochmal, yeah, yeah. Ich bin nochmal kurz ruhig. Na. Nö, jetzt hat er keine Lust mehr. Na gut. War ein Versuch. Na, da war er wieder. So, das Laub. Zum Laub kommen wir gleich. Ich bin einfach, wenn ich so durch so Wald gehe, immer fasziniert von Sachen, die ich sehe. Aber ich laufe hier gerade auf eine riesige abgestorbene Buche zu. Ist übrigens völlig normal, dass Bäume auch mal absterben, ne? Auch wenn sie noch nicht uralt sind. Sie können eben krank werden. Aber dass man die mal so stehen sieht im Wald, das ist doch relativ selten. Oh, hier ist auch ein ganz starker Wildwechsel. Hier, über den ich gerade stolper. Ja, so ist das im Wald. Also man sieht hier so viele interessante Sachen und ich jedes Mal wieder faszinierend. Das ist übrigens auch eine Frage, die mir manchmal gestellt wird, was mich überrascht und was mich fasziniert und was die schönsten Erlebnisse sind. Und da muss ich mal sagen, mich interessiert einfach alles. Das ist auf der einen Seite das Problem, auf der anderen Seite ist es auch das Schöne. Ich stolper ständig über Sachen, wo ich denke, ach guck mal, selbst wenn ich die schon 100-mal gesehen habe, sind die ja immer noch schön. Das gucken wir nochmal gerade hier bei der alten Buche hier. Diese abgestorbene, die ist von unten her schon so zugewachsen von jungen Buchen, dass man gar nicht bis drauf gucken kann. Tja, da hinten steht noch eine. Ja, das ist schon relativ viel. Das kann schon auch an den trockenen Sommern liegen, dass hier die ein oder andere Buche doch einen Schuss mehr abgekriegt hat. Also dass das Absterben schon ein ganz klein bisschen schneller geht als normalerweise. Aber auch das ist für so einen Wald nicht schlimm. Der Schwarzspecht. Also, der mischt dich hier ständig ein. Da kommen halt so viele Pilze raus aus diesen Stämmen. Ich kenne Pilze nicht so gut. Es gibt ja wirklich, man weiß gar nicht wie viele, tausende von Arten. Auch die in Holz und an Holz und an Bäumen wachsen. Auf jeden Fall sieht es cool aus, was da alles so raus wächst. Ja, jetzt schauen wir uns aber vielleicht doch mal zu unserem Kernthema zu kommen, zum Thema Laub. Was man da so hört, ich war beim Deutschen Wetterdienst stehen geblieben, nur eine kleine Randbemerkung, aber die war halt mal wieder so, ich dachte, ach komm Leute. Ne? Und zwar, die Frage ist ja, warum werfen Bäume im Herbst das Laub ab? Und wenn ihr diesen Podcast aufmerksam verfolgt, dann wisst ihr, aha, die Bäume, Laubbäume, Buche, Eiche, Ahorn und so weiter, die machen das unter anderem, um der Schneelast zu entgehen, dem Sturm zu entgehen, um Wasser zu sammeln. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber häufig liest man eben, übrigens auch in Forstkreisen, dass Laubbäume das Laub abwerfen, damit sie im Winter nicht vertrocknen. Wie denn das? Also, das Laub, also die Blätter, die haben ja diese kleinen Spaltöffnungen auf der Unterseite und damit atmen Bäume aus und ein. So wie wir auch mit unseren Mündern. Ist genau dasselbe, nur in klein. Aber dafür eben ganz viele, ne? Pro Blatt tausende von diesen Spaltöffnungen. Und wenn die zumachen, dann verlieren die trotzdem ein ganz klein bisschen Wasserdampf. So wie wir auch über unsere Haut. Ne? Also wir verlieren sehr viel Wasser auch übers Atmen bei uns. Ne? Denken die meisten Leute nicht dran. Das sieht man aber im Winter schön, ne? Wenn wir so Dampfwölkchen vor dem Mund haben, dass wir auch sehr viel Flüssigkeit übers Atmen verlieren. Und das ist bei Bäumen eben nicht anders. Und wenn man den Mund zumacht, ja, dann können wir auch über die Haut Wasser verlieren, Bäume auch. Und zwar in dem Fall über die Blätter. Und das ist eben die Theorie, dass Bäume Blätter abwerfen, um Austrocknung zu verhindern. Das stimmt auch, zum Beispiel im Sommer. Wenn es sehr, sehr trocken wird, dann werfen Bäume einen Teil des Laubs und manchmal sogar auch das ganze Laub ab als Notreaktion. So weit, so gut. Und im Winter, warum ist im Winter die Austrocknungsgefahr so hoch? Das kann unter ganz besonderen Umständen, die wir aber gar nicht mehr so viel haben, passieren. Also nehmen wir an, das Laub wäre dran und es ist gefroren. Und zwar richtig kalt. Also der Stamm ist gefroren, da kann kein Wasser mehr von den Wurzeln durch den Stamm nach oben fließen. Und wenn dann die Sonne scheint und das Laub auftauen würde, dann könnte das wieder anfangen, Photosynthese zu machen. Es kommt von unten aber kein Wasser nach und dann könnte es vertrocknen. Das nennt man Frosttrocknis. Also wenn der Boden oder der Stamm gefroren ist, oben geht es schon los und unten kommt nichts nach, dass so ein Baum dann austrocknet. Das gibt es tatsächlich bei Fichte zum Beispiel oder anderen Nadelbäumen, die immer grün sind. In seltenen Fällen, dass die über solche Mechanismen im Winter vertrocknen. Das kann passieren, das kommt aber selten vor. Ich meine, die Bäume sind ja nicht blöd. Die sind ja drauf getrimmt, dass sie im Winter grüne Nadeln behalten und das ist alles fein austariert. Aber in seltenen Fällen kann es tatsächlich vorkommen. Warum ist das bei Laubbäumen völliger Blödsinn? Aus ganz vielen Gründen. Der allererste Grund ist, Laubbäume lagern keinen Frostschutz ein. Ein klarer Hinweis darauf, dass sie das Laub gar nicht behalten wollen. Also Laubbäume sind ja eine jüngere Entwicklung der Evolution als Nadelbäume. So, und wenn die sich nochmal extra angepasst haben, dann verschlechtern die sich ja nicht, die verschlimmbessern sich ja nicht. Ne? Sowas gibt es ja höchstens bei Computerprogrammen zum Beispiel, ne? Oder neuen Handys. Aber bei Bäumen soll es natürlich eine Verbesserung sein und das ist es auch. Die lagern kein, das hört man auch manchmal als Grund, dass Laub abgeworfen wird. Die Blätter erfrieren im Winter, wenn sie nicht abgeworfen werden. Aber da ist die Erklärung genau falsch rum. Natürlich würden sie im Winter erfrieren, die Blätter, aber sie würden deswegen erfrieren, weil der Baum sie eigentlich gar nicht dran halten will, deswegen keinen Frostschutz einlagert und wenn er sie dann trotzdem behalten würde, in Klammern, das macht er ja aber nicht, dann könnten sie erfrieren. Also das Pferd ist genau falschrum aufgezäumt, Bäume wollen ihr Laub nicht behalten, also Laubbäume, und deswegen lagern sie gar keinen Frostschutz ein. Das ist Aufwand. Der ist unnötig. Ne? Übrigens ist dieser Frostschutz, ne? Das sind dann Terpene und keine Ahnung was für ein Zeug, das ist auch leicht brennbar. Und Bäume vermeiden Feuer, hassen Feuer wie die Pest. Warum soll man brennbare Substanzen einlagern für etwas, was man gar nicht braucht? Völliger Quatsch. Also nimmt man das raus. Ne? Lagern die also gar nicht ein. Und es ist also weder die Angst vor Frost noch die Angst auszutrocknen, sondern es ist die Angst vor Schnee und Sturm und es ist der Durst. So, jetzt gehen wir mal die Reihe durch. Schnee. Schnee ist irre schwer. Gerade früher Schnee und sehr später Schnee im Winter, also sehr früh im Winter, sehr spät im Winter, haben wir häufig Nassschnee. Also immer dann, wenn es noch gar nicht so kalt ist. Ne, das ist zum Beispiel im Oktober. Also jetzt kann es durchaus auch theoretisch auch dieses Jahr, das geht relativ flott, bei einer entsprechenden Wetterlage kriegen wir alle paar Jahre mal wieder. Letztes Jahr haben wir übrigens einen frühen Schneeeinbruch, das war nicht im Oktober, aber im November gehabt und selbst da haben ja manche Bäume noch das Laub drauf. Und dann ist es häufig, weil es eben nicht so kalt ist, so nasser, pappiger Schnee und der ist schwer. Der kann pro Kubikmeter bis zu 500 Kilo wiegen, also eine halbe Tonne pro Kubikmeter, also richtig schwerer Schnee. Und das heißt, pro Quadratmeter, oh, jetzt ist aber laut hier der Schwarzspecht. Den müssen wir jetzt, Das muss man jetzt nicht verstärken. Er sitzt jetzt. Also ich meine, ich sitze hier auch, aber ich schreie nicht. Ich rede die ganze Zeit. Das ist einfach schön. Ich muss das unterbrechen hier, meinen Erzähler. Weil es ist einfach herrlich. Es klopft auch ein bisschen rum. Ne? Und will allen verkünden, ich sitze hier. Und es sind wirklich schöne, relativ seltene Vögel. Und so ganz schwarz, in einer knallroten Federhaube. Das sieht fast schon exotisch aus. Und könnte als Wappenvogel alter, intakter Wälder gelten. Ja, ich rede mal. Ja, ja. Macht immer seinen Kommentar dazu. Schön. Ich war beim Nassschnee angekommen. Der Nassschnee. Also, es fällt nur 10 cm Schnee, dann wiegt das pro Quadratmeter schon 50 Kilo. 50 Kilo pro Quadratmeter Blattfläche. So ein ausgewachsener Baum kann deutlich... Jetzt fliegt er. Fliegt er weg. Ich weiß, ihr habt das jetzt schon ein paar Mal gehört, aber ich kann mich an sowas nicht satt hören. 50 Kilo pro Quadratmeter, über 1000 Quadratmeter Blattoberfläche hat so ein Baum. Das heißt, dann sind wir bei 50 mal 1000, sind 50.000 Kilo. Das sind 50 Tonnen Nassschnee, können dann auf so einem Baum lasten. Und das ist klar. Zweige und Äste, die halten keine 50 Tonnen aus. Also ich meine, das sind ja je nach Größe 25 bis 40 Autos, die da in der Baumkrone hängen würden, das bricht ab. Ne? Und das möchte ein Baum vermeiden. Deswegen guckt ein Baum, dass er vorher diese Blattoberfläche abwirft. Warum passiert das übrigens im Nadelbaum nicht? Auch Nadelbäume haben relativ große Blattoberflächen, aber diese Nadeln sind eben dünn. Ne? Die sind ganz dünn, halten dadurch übrigens auch Frost besser aus. Nadelbäume können ihre Äste anlegen, ne? Und Zweige. Das heißt, die hängen dann nach unten, verkleinern von oben die Silhouette. Ne? Wenn da ein bisschen Schnee drauf fällt, dann fangen die schon an zu hängen. Und der nächste Schnee, der fällt dann zwischen den Bäumen durch. Es bleibt nicht so viel auf den Bäumen liegen. Also die sind deutlich weniger schneeanfällig als eben Laubbäume mit ihren relativ großen Kronen. Also deswegen runter mit dem Laub. Variante 1. Variante 2 ist der Sturm. Ne? Also über 1000 Quadratmeter Oberfläche ist ja ein Riesensegel. Ne? Also 1200 Quadratmeter kann es durchaus sein. Dann hätten wir ein Segel mit der Größe 30 mal 40 Meter. Das ist riesengroß. Und dann so 100 Kilometer oder 120 Kilometer Sturm, Windgeschwindigkeiten, da fällt so ein Baum um. Also runter damit. Und das Dritte ist, auch das wisst ihr schon aus einigen Podcast-Folgen, dass Bäume, Laubbäume im Winter den Boden wässern wollen. Das können sie natürlich nicht selber, das macht schon der Regen. Aber wenn sie die Blätter runterwerfen, dann bleibt eben kaum noch was in den Kronen hängen. Im Gegensatz zu Nadelbäumen, da bleibt teilweise über 30% des Regens in der Krone hängen und kommt gar nicht erst auf den Boden, sondern verdunstet wieder. Aber bei den Laubbäumen ist es so, das läuft alles schön in den Boden rein. Pro Quadratmeter bleiben im Untergrund teilweise deutlich über 200 Liter Regenwasser gespeichert für den nächsten Sommer. Und dazu muss das Laub eben runter, damit der Regen durchfallen kann und nicht von den Blättern wieder verdunstet. Also das sind alles Gründe, warum Laubbäume ihr Laub abwerfen. Dass sie es auch anders könnten, das zeigt die Stechpalme. Das ist ein heimischer Laubbaum, der grün bleibt. Der bleibt grün, also im Winter grün. Der hat so ledrige, dicke Blätter. Und ja, der muss sich eben mit Frostschutz schützen. Warum macht die Stechpalme das? Dazu kenne ich jetzt keine Forschung, aber die Begründung ist eigentlich relativ logisch. Die steht halt, die wird nicht so groß. Also man sieht die manchmal übrigens in Vorgärten, Ilex heißt die auch, steht dann in irgendwelchen Vorgärten, hat so rote Beeren. Manche Leute denken, das ist ein Neophyt, wenn das im Wald auftaucht, auch in größeren Mengen. Nee, also das ist eine einheimische Laubbaumart und die steht halt so im Unterstand, also unter den Buchen oder Eichen oder was auch immer und krepelt da so im Sommer vor sich hin. Sie kriegt ja da nicht viel Licht. Aber wenn die Laubbäume abwerfen, ja, und das geht ja jetzt los, dann kriegt sie auf einmal Licht. Und solange es noch nicht friert, kann sie dann ordentlich Photosynthese betreiben, also hat dann ihre Chance. Und weil sie halt Frost nicht fürchten muss, kann sie das bis zur letzten Minute auskosten, während alle anderen Laubbäume schon schlafen. Das ist so ihre Strategie, wie sie das macht. Und die zeigt eben sehr schön, dass Laubbäume, wenn sie das entwicklungsgeschichtlich hätten machen wollen, sehr wohl frostfest hätten werden können oder einfach bleiben können, ne? So wie die Nadelbäume, die es ja eben schon länger gibt. Also insofern ist der Laubabwurf bei Laubbäumen eine moderne, intelligente Erfindung, die für unsere Breiten hier genau passt. Also für polare Regionen wäre es halt ganz schlecht, ne, weil die Sommer da ganz kurz sind und da den ganzen Aufwand austreiben, abwerfen, zwischendurch noch Photosynthese machen, das wäre alles viel zu aufwendig. Aber bei unseren langen Sommern hier, also muss man sagen, die Laubbäume brauchen ja diese langen Sommer eigentlich gar nicht, ne? Die machen ja schon im Mai, Juni den größten Teil des Geschäfts und dann hinterher noch ein bisschen Wintervorräte einlagern, wenn das Wachstum und so weiter alles abgeschlossen ist. Und ob das jetzt ein paar Wochen mehr oder weniger sind, das spielt eigentlich gar keine große Rolle. Was jetzt immer wieder spannend ist zum Herbst hin, wie einzelne Bäume sich verhalten in diesem Jahr. Also es hat in Deutschland ja wirklich irre unterschiedlich geregnet. Im Sommer, also man hat sie jetzt schon wieder vergessen durch die starken Regenfälle, die da teilweise runtergekommen sind. Aber bei uns hier war es halt wirklich trocken im Sommer. Es war wirklich trocken. Und da haben ja verschiedene Bäume, wie zum Beispiel unsere Hausbirke, das habe ich ja schon mal beschrieben, die hat 2/3 ihres Laubs schon verloren. Und hat dann aber, als es angefangen hat zu regnen, jetzt zum Herbst hin, hat sie das restliche Drittel behalten. Und macht jetzt weiter. Und die Bäume behalten ihr Laub halt so lange dran, bis sie satt sind. Solange sie es halt riskieren mögen. Auf der anderen Seite steht eben der mögliche erste Nassschnee ins Haus. Und das muss dann jeder Baum selber entscheiden, wie sehr er Roulette spielen mag. Aber bei unserer Birke zum Beispiel, ne, die, es hat offensichtlich noch nicht genug. Und die lässt das grüne Laub noch dran. Das machen viele Bäume, dass sie relativ lange, wenn es trocken war, das Laub dran lassen. Wenn es bei euch im Sommer genug geregnet hat, und so Gegenden gab es ja in Deutschland, dann würde ich mal wetten, dass das Laub früher fällt. Ne? Also je mehr Hunger, desto länger bleibt es dran. Je satter, desto früher fällt es runter. Hier ist wieder ein abgestorbener Buche. Aber das ist normal. Ne? Also wir sind ja gar nicht mehr gewöhnt, dass wir durch den Wald gehen und relativ regelmäßig mal dicke, abgestorbene Bäume sehen, weil die einfach entnommen werden. Ne? Bevor die absterben, die kränkeln, dann drohen die ja in Bezug auf den Holzwert wertlos zu werden. Ne? Wenn da Pilze reingehen, das will halt keiner haben. So morsches Holz. Deswegen wird das vorher geerntet und bleibt dann eben nicht im Wald. Und ab und zu sieht man mal so gnadenhalber mal einen Stamm stehen oder liegen. Oft sind die noch gekennzeichnet mit Sprühfarbe, damit alle Leute sehen, guck mal, wie rücksichtsvoll die Leute hier sind. Dass sie auch auf tote Bäume Rücksicht nehmen. Aber dass es mal so richtig, wie das halt die Natur vorgesehen hat, auftritt, das sieht man kaum noch. Und dann, wenn man mal, das war jetzt die dritte dicke alte Buche, die ich sehe, die abgestorben ist, wenn das dann tatsächlich mal häufiger zu sehen ist, dann erschreckt man sich schon so ein bisschen und man denkt, nee, das ist normal. Und hier sind ja massig alte, gesunde Bäume hier in dieser Fläche. Und dazu gehören eben auch eine ganze Reihe tote Bäume, die da stehen und liegen. Und das wird hier so allmählich in diesem Reservat. Was man im Herbst übrigens auch schön sieht, dass einzelne Zweige im unteren Kronenbereich zuerst braun werden. Also das Laub braun wird, ne? Von diesen Zweigen. Das sind Zweige, von denen sich der Baum als Ganzes verabschiedet. Also auch das ist völlig normal, dass man so ein ganzer Zweig braune Blätter kriegt. Der Baum ist dann nicht krank, sondern, also im unteren Kronenbereich, sondern der Baum verabschiedet sich von diesem Zweig. Weil wenn der, oder auch einen ganzen Ast, weil wenn der zur Photosynthese nichts mehr beiträgt, also wenn dieser Ast mehr Energie verbraucht, als die Blätter liefern, dann wird das eingestellt und zwar automatisch. Also das macht ein Baum sicher nicht bewusst, sondern das macht er einfach, das ist eine Automatikreaktion, Gewebe, was nicht mehr gebraucht wird, das wird stillgelegt. Ne? Das ist einfach nur rational. So, ich gucke mal, dass ich mal hier ein bisschen den Hang runterkomme. Hier sind sehr viele glitschige Zweige. Ihr erinnert euch ja, dass ich schon ein paar Mal richtig hingefallen bin. So, ich muss mal genau gucken hier. So, jetzt gehst du mal in das Bachtal hier rein. Okay. Ah, ja, ist jedes Mal wieder ein bisschen Sport hier, ne? Mal hier ein bisschen weiter. Also, wir waren noch beim Laubfall hier unten. Warten natürlich jetzt übrigens die ganzen Bodentierchen, ganzen Bodenorganismen auf das Festmahl, was sich hier ankündigt. Ne, das ist ja die Hauptmahlzeit des Jahres. So, Moment mal gerade hier, ist ein bisschen rutschig. Einen kleinen Satz. So, jetzt aber. Die Hauptmahlzeit des Jahres, die hier jetzt runterrieselt, auf die alle warten, damit sie wieder was zu mümmeln haben. Es kommt ja nur einmal im Jahr so ein Blattsegen. Hier liegen übrigens schon Erlenblätter auf dem Boden. Also die Erle hat es natürlich immer besonders gut. Warum? Weil sie Knöllchenbakterien hat. Die hat kleine Bakterien, die helfen ihr Stickstoff sammeln. Und Stickstoff ist ja ein super rares Gut im Wald, von Natur aus. Und deswegen zerlegen die allermeisten Baumarten jetzt im Herbst das Chlorophyll, ziehen die Inhaltsstoffe wieder ein. Das spart Magnesium, das spart aber vor allem auch Stickstoff, ne, den man schön verwahrt. Die Erle, die hat ja ihre Knöllchenbakterien. Die hat keinen Stickstoffmangel, weil diese Bakterien ständig aus der Luft Stickstoff holen, bauen ihn in Verbindungen um, mit denen der Baum was anfangen kann. Und weil sie keinen Mangel hat, schmeißt sie ihre Blätter grün ab. Also zusammen mit dem Chlorophyll. Die sagt, ziehe ich doch nicht rein. Habe ich gar nicht nötig. Und schmeißt einfach alles zu Boden. Das ist vielleicht ein bisschen angeberisch anderen Baumarten gegenüber. Also wenn die das tatsächlich mitschneiden, dann ärgern die sich vielleicht ein bisschen und denken, Mensch, wie kann man denn so mit Stickstoff umgehen, mit dem kostbaren Stickstoff? Aber die Erle weiß ja, sie kriegt ständig Nachschub. Ne? Sie braucht das nicht, mühsam zu zerlegen und wieder aufbereiten fürs nächste Frühjahr und so. Nö, schmeißt einfach alles runter und lässt sich kontinuierlich frisch beliefern. Ah, das ist echt eine sehr, sehr schöne Luft. Naja, apropos, ich sehe hier gerade auch Eschen stehen. Übrigens gesunde Eschen, die vom Eschentriebsterben nicht betroffen sind. Obwohl das hier überall ist, dieser Pilz. Aber man vermutet ja, dass das eben eine besondere Bakterienart ist, die sich so verändert hat, dass sie jetzt diesen Pilz bekämpft, der über die Blätter eindringen möchte. Ja, also auch da sind wieder die Bakterien, die allerkleinsten, die ihren Baum beschützen, der ihnen ja Zucker liefert. Ja, und das ist so die aktuelle Erklärung, die man dafür hat. Hier ist wieder eine Riesenesche hier unten am Bach. Riesenesche, also das ist ja auch immer noch im Wald, nur dass ihr das Bild noch vor Augen habt. Ein schöner, hoher, alter Wald. Also die Bäume, würde ich mal sagen, die sind so über 30 Meter hoch, 35 Meter. Und das wechselt sich hier ständig ab. Da haben wir eine Erle. Und dann haben wir hier eine Fichte, die ist hier sicher nicht von Natur aus. Also hier gab es nie Fichten von Natur aus. Also nie heißt in den letzten 10.000 Jahren sicher nicht. Dann kommen Buchen. Buchen mögen ja keine nassen Füße. Also Buchen stehen seltenst unmittelbar am Bach, weil die Wurzeln da ertrinken. Ne? Ganz schnell. Also Buche ist da super empfindlich. Ja, so, jetzt kommt hier eine Erle. Ja. Auch ein Riesenvieh. Die können übrigens auch sehr alt werden. Also ich würde mal grob schätzen, auch so um die 200 Jahre. oder älter. Also ich kenne so alte Erlen jedenfalls. Ja, und dann eben in der zweiten Reihe so ein bisschen vom Bach weg hier wieder die Buchen. Hier ist einfach wunderschön hier. Ja, wir waren ja noch beim Laub dran. Indian Summer. In den USA, Ostküste, ist ja letztendlich so ein bisschen auch ein PR-Begriff. Der fällt ja auch nicht jedes Jahr so richtig doll aus. Und eine der Baumarten, auf die das begründet ist, die Roteiche, die im Herbst so schönes rotes Laub bekommt. Aber wenn das runterfällt, da freut sich am Boden kaum jemand, weil das Gift ist für viele Bodenorganismen. Das fällt runter und vergiftet die hungrigen Knilche, die da unten auf eine Mahlzeit warten. Also deswegen sollte man Roteichen wirklich nicht mehr fördern. War ja dieses Jahr Baum des Jahres. Also das ist eine Entscheidung, die ich immer noch nicht verstehe. Und ich würde mir auch wünschen, dass da die Umweltverbände mal austreten aus diesem Gremium, weil das nicht die erste fragwürdige Entscheidung ist. Weil das ist ja immer Promo, ne? Ich kenne dann Grundschulen, die sagen, wow, wir pflanzen jedes Jahr den Baum des Jahres und denken, sie tun da was ganz Tolles und es tut mir auch leid. Und in Wirklichkeit ist es für Bodenorganismen eben teilweise eine Katastrophe. Aber hier nicht. Hier bei uns nicht. Und das bringt mich wieder dazu, dass ganz, ganz viele Zuschauer ja gesagt haben, wann machst du deine Folge mit dem Quadratmeter Boden? Also es ist im Blick. Keine Sorge. Übrigens, auch zu euren Zuschriften, das nehme ich mal gerade vorweg. Ich hatte in einer der letzten Folgen ja das Thema Bekleidung. Und da kam dann ganz oft der Hinweis, dass man doch Merino-Wolle nehmen könne. Ne? Also Produkte aus Merino-Wolle. Und das stimmt. Also wie umweltfreundlich das ist, das muss man dann nochmal sehen. Weil Schafhaltung, da müssen wir mal genau hingucken, wo kommen die her? Ne, was wird da gemacht und so weiter. Wie umweltfreundlich ist es, Schafe dort an dieser Stelle zu halten? Aber das ist ein Thema für sich. Bei mir ist es jedenfalls so, dass ich habe das auch schon ausprobiert, T-Shirts aus Merino-Wolle, aber selbst die kratzen. Ich bin halt super empfindlich, manche Leute sind es nicht, aber das war ich schon immer. Also gegen Wollsachen, läuft mir jetzt schon kalten Rücken runter, wenn ich nur daran denke. Ich kann das nicht anziehen. Also ich bin ja nicht allergisch dagegen, aber das kratzt. Und das kann ich nicht haben. Also ich habe alles Mögliche schon ausprobiert. Also in dem Bereich, weil es ist ja die Frage, wie kommt man weg von Mikroplastik? Und für mich ist es nichts. Also deswegen nochmal vielen, vielen Dank für die vielen Zuschriften zum Thema nimm doch Merino-Woll-Sachen, dann kommst du weg von Kunstfaser. Ja, also grundsätzlich würde ich das auch gerne. Aber wie gesagt, läuft mir schon wieder kalten Rücken runter, wenn ich nur noch denke, sowas anzuziehen. Habe ich lange Jahre gehabt und immer wieder probiert? Nee. Hier kommen wir aber gerade nochmal an was anderem vorbei. Und zwar an einem Blatt mit einer kleinen Insel dran. In diesem Blatt ist eine kleine grüne Insel. Und das seht ihr häufig, wenn ihr durch den Wald geht. Blätter, also jetzt, wenn die kurz runterfallen, die bleiben dann noch so für 2-3 Wochen. Na, hier haben wir so eins, die müssen wir mal auf. Das ist ein Buchenblatt und da sieht man, dass entlang einer Blattader links und rechts noch alles grün ist. Dafür kann es viele Gründe geben, ne? Dass zum Beispiel ein Insekt diese Blattader verletzt hat. Dann kann der Baum da nicht mehr seine Chlorophyllbestandteile zurückziehen. Aber in vielen Fällen sind es Pilze und auch Bakterien, die diese Rückzugsadern verstopfen. Warum? Die Theorie geht so, dass man sagt, die möchten diese Inhaltsstoffe noch weiter vermampfen. Und wenn der Baum jetzt einfach sagt, Feierabend, es ist Herbst, ich ziehe alles raus, dann wäre deren Leben ja zu Ende. Und wenn man diese Ader einfach blockiert, dann wirft der Baum zwar das Blatt ab, ne, wenn er nichts mehr rauskriegt, sagt er, okay, leer gesüffelt, wird eine Korkschicht gebildet und ich schmeiß das runter. Und klar, also das ist wie ein Strohhalm, ne? Man saug, kommt nichts mehr. Aber es bleibt doch noch so ein Rest, den man nicht kriegt. Und das ist dieses verstopfte Teil. wodurch diese grüne Insel entsteht. Das kann der Baum nicht leer süffeln. Das fällt auf den Boden. Und darin können Bakterien zum Beispiel noch einige Wochen überleben. Und jetzt habe ich mal ausgerechnet, wie groß so ein Blatt für ein Bakterium ist. Man denkt, ja, so eine kleine Insel und so. Ne? Also nehmen wir an, Bakterien, die können sich ja unter Umständen alle 20 Minuten einmal teilen. Gut, das wird jetzt hier im Wald vielleicht ein bisschen länger dauern. Aber selbst wenn die sich nur einmal am Tag teilen würden, ich glaube, die teilen sich öfter, aber ich weiß es nicht genau. Aber nehmen wir an, die würden sich nur einmal am Tag teilen, also eine neue Generation bilden. Dann könnten die ja, wenn das 2-3 Wochen noch hält, noch 20 neue Generationen bilden. Das ist ganz schön viel. Ne? Also ich glaube, wie lange rechnet man bei Menschen? Ich glaube, pro Jahrhundert 3 Generationen. Dann hieße das wäre so wie 600-700 Jahre. So ein Zeithorizont, dass man mal sieht, Lebewesen ticken da ganz unterschiedlich. Mit so einem Zeithorizont und von der Größe, auch das habe ich mal ausgerechnet, wie groß ist ein durchschnittliches Bakterium und wie groß ist ein durchschnittliches Blatt. Dann ist so ein Blatt im Vergleich zu einem Bakterium so groß wie die Schweiz im Vergleich zu einem Menschen. Also so ein Blatt ist so groß wie die Schweiz für ein Bakterium. Ne? Also groß, ausreichend groß und für viele Jahrhunderte jetzt auf menschliche Verhältnisse übertragen, Zeit. Das gewinnen die, indem die den Baum daran hindern, alle Stoffe aus dem Blatt zu ziehen. Das sind diese grünen Inseln. Also schaut mal bei eurem nächsten Spaziergang, ob ihr sowas findet. Ich finde das immer total cool. Dem Baum schadet das jetzt nicht riesig. Ich meine, das meiste Laub fällt braun runter, manchmal auch gelb, je nachdem wie es abwirft, aber in den meisten Fällen doch braun. Zumindest bei Buche, bei Eiche sollte das so sein. Ich gucke mal gerade hier. Was haben wir denn hier dabei? Hier ist auch Spitzahorn. Also da weiß man halt nicht genau, da liegen teilweise auch grüne Blätter auf dem Boden. Es war in den letzten Tagen sehr windig. Das kann auch am Wind liegen, ne? Dass der Wind Sachen abreißt, die eigentlich noch gar nicht auf den Boden fallen sollten. Aber in der Regel werfen die ihre Blätter braun und entleert ab. Nee, entleert stimmt nicht ganz. Die pumpen ja da ihr großes Geschäft rein. Also die Bäume gehen jetzt alle nochmal kräftig aufs Klo, pumpen da ihre Schlackestoffe rein. So kann man es ja auch nennen, was wir auf Klo entlassen. Und schmeißen es dann ab. Also einmal im Jahr gibt es das große Geschäft. Das kleine gibt es sicher zwischendrin auch immer wieder. Aber das große, Schlackestoffe raus, einmal richtig abgedrückt. Das passiert jetzt im Herbst, ne? Und fällt dann auf den Boden. Und anscheinend schmeckt dieses Baumklopapier den ganzen Bodenlebewesen ganz besonders gut. Sie warten ja schließlich drauf. Die brauchen übrigens relativ lange, um das zu zersetzen. Je nachdem, wie aktiv so ein Boden ist, dauert das so zwischen 1 und 3 Jahre. Also bei uns hier in unserer Gegend meistens 3 Jahre, bis es so weit zersetzt ist, dass man die Blattform nicht mehr erkennt. Also das komplett zersetzt wird das praktisch nie. Ne? Also in unseren Böden reichert sich ja, so nennt man es dann eben ökologisch schrägstrich technisch, reichert sich Kohlenstoff an, der dauerhaft gebunden bleibt. Das heißt, da bleiben immer irgendwelche Blattreste übrig, die nicht komplett abgebaut werden. So wird der Wald ja zur Kohlenstoffsenke. Ne? Ja, ihr Lieben, sitze ich hier an diesem idyllischen Waldbächlein, was da vor sich hin plätschert. Ja, es rieselt überall so ein bisschen Laub herunter. Es ist jetzt gerade windstill, trotzdem rieselt es überall. Es ist eine total friedliche Stimmung. Und man sieht, kann den Bäumen eben dabei zugucken, wie sie so ganz langsam in den Baumschlaf fallen. In den halbjährlichen. Also dauert ja von, ja, sagen wir mal, Ende Oktober, Anfang November, bis sie richtig aufwachen, ist eigentlich dann, wenn die Blätter rauskommen. Die werden dann zwar langsam aktiv, ne, schon ein bisschen früher, aber nee, sie schlafen dann noch. Und das ist schon 5-6 Monate, das ist schon ganz schön lang. Ja, ihr Lieben, falls ihr, so habe ich auch schon einige Zuschriften bekommen, diese Podcast-Folge beim Einschlafen hört, dann wünsche ich euch gute Nacht und süße Träume. Süße Träume haben die Bäume bestimmt, weil ihre Winternahrung ist ja Zucker. Und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.